Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. Januar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm, zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Luzern, Brüssel, einfach. Um was geht's?
Ja, der Nebelspalter macht wieder eine Podcast-Live-Aufnahme von Bern einfach oder eben Neue Brüssel einfach. Das ist eine Veranstaltungsserie, die wir machen. Das erste Mal am 21. Januar 2025. Das ist schon bald, das ist nächste Woche. Und am 6. ist die Türöffnung, am 6:30 geht's los in Luzern im Hotel Schweizerhof mit dem Franz Grüter, Nationalrat SVP und früherer Präsident der Außenpolitischen Kommission. Natürlich über die Rahmenverträge, Rahmenabkommen, Kolonial und weiss nicht was für Verträge. Es ist ein interessanter Anlass, weil wir eben einen Insider zu Gast haben und wir diskutieren mit ihm, was wissen wir, was müssen wir noch wissen und wo rausläuft die ganze Geschichte.
Genau, wir machen jetzt das wirklich jeden Monat. Brüssel einfach, neue Benennung von unserem Erfolgspodcast. Es geht darum, dass ihr erfahrt, was eigentlich in dem Rahmenabkommen zu erwarten ist. Man weiss ja immer noch nicht ganz genau, was drin ist, aber lasst euch nicht täuschen, die wichtigen Prinzipien, wo da verletzt werden, die sind drin, nämlich, dass unsere Demokratie praktisch nicht mehr, keine Rolle mehr spielt und dass der Europäische Gerichtshof von Luxemburg darf sehr, sehr viele Gesetze von uns im Prinzip beurteilen, ob das okay ist oder nicht.
Gut, da unten das ist, kann man ja sich anmelden, ganz wichtig, direkt, es ist verlinkt, könnt euch anmelden, es wird einen kleinen Unkostenbeitrag kosten.
Genau, gut. Gestern in der Sonntagszeitung ein bemerkenswertes Interview mit dem Oliver Zimmer. Der Oliver Zimmer ist ein Historiker, sehr lang in Oxford gewesen als Professor. Man kann ihn durchaus als einen von den bekanntesten, berühmtesten und auch besten Historikern von der Schweiz bezeichnen. International sich einen Namen gemacht, einen internationalen Durchbruch an einer von den besten Universitäten von der Welt. Also von dem her durchaus jemand, der etwas zu sagen hat. Und was hat er zu sagen, Dominik? Es ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Interview.
Ja, der Rico Bandli hat mit ihm eben über den sogenannten Rechtsrutsch in Europa geredet. Also das, was man hat können beobachten, eigentlich im ganzen Jahr 2024 in Frankreich, in Deutschland bei Landtagswahlen, im September in Österreich, schon in früheren Jahren in Italien und so weiter. Und das treibt ja ganz viel Linke in dem Land wahnsinnig um. Und seine Antwort, was man da sieht, ist reflektiert, geht in die Tiefe. Er sagt, das ist wie die Reaktion von der Stimmbürger auf die zunehmende Aushöhlung von der Demokratie, dass also ihre gewählten Politiker eben nicht mehr so viel zu sagen haben, weil ganz viele Sachen in internationalen Verträgen drin sind oder noch schlimmer, in so Softlaw wie im Migrationspakt oder Klimaaktionsplan, wo dann zwar rechtlich nie verbindlich sind und trotzdem von der Verwaltung, von den gewählten Leuten dann eben doch umgesetzt werden. Und wenn Demokratie ausgehöhlt wird, dann reagieren die Leute, die eigentlich sagen, hey, Demokratie hat ja mit unserer Teilhabe etwas zu tun, die reagieren dann so.
Ist natürlich eine ganz originelle und aus meiner Sicht völlig zutreffende Umkehrung von dem Argument, wo man jetzt die ganze Zeit hört, von einem verdatterten Establishment, wo meistens so linksliberal ist, halb zentristisch. Die behaupten ja immer, die Demokratie sei gefördert, wenn die Rechtspopulisten stärker werden. Die wollen ja die Demokratie abschaffen. Und das Interessante ist, dass der Wähler das ganz anders sieht. Der Wähler, und das sehe ich gleich wie Oliver Zimmer, der Wähler wehrt sich damit gegen die Entdemokratisierung. Ganz gleich, was die Rechtspopulisten eigentlich sagen, das ist nämlich auch noch wichtig. Nicht ganz gleich, es geht schon um gewissen Inhalt. Aber vielen Wählern, glaube ich auch, ist das erste Thema ist einfach, hört mal, wir haben so viele Politikfelder, wo wir schon lange, seit 20 Jahren, sagen, wir wollen das nicht so. Und es passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Migration ist natürlich das extremste Beispiel. Aber eigentlich hat die europäische Integration, ich meine, in Deutschland der Euro ist nicht beliebt. Und trotzdem hat man nie sich können äußern zu dem. Oder ein drittes Thema ist natürlich, ja, man muss es auch sagen, ist der Krieg in der Ukraine, obwohl wir da absolut klar der Meinung sind, den Krieg muss man unterstützen. Aber auch da hat man natürlich auch nicht gerade wahnsinnig demokratisch darüber geredet oder in offenen Debatten geredet, was ist da der beste Weg. Grundsätzlich glaube ich, muss man das ernst nehmen, was Oliver Zimmer sagt, weil ja, es ist auch ein Historiker, der natürlich ein bisschen über den Tellerrand herausschauen kann, der weiss, wie Diskussionen auch im angelsächsischen Raum geführt wird. Genau um das Thema. Und die Entdemokratisierung, das ist das Thema für unsere Zeit. Souveränitätsverlust ist nicht nur die Schweiz gefördert, was Rahmenabkommen zeigt, sondern eben genau, wie du richtig gesagt hast. Überall gibt es internationale Organisationen. Auch Deutschland kann viele Sachen nicht mehr selber bestimmen. Und das heisst immer, dass der Bürger nicht mehr bestimmen kann. Genau. Die Eliten haben durchaus ab und zu noch ein bisschen etwas mitzureden. Eben, der Olaf Scholz kann ab und zu noch seine Meinung sagen, aber hat auch nicht immer so das Gewicht.
Ja, er sagt oder in dem Interview, die Menschen haben eben zu Recht haben sie das Gefühl, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, wer das sie wählen. Und darum wählen sie dann eine durchaus eben ein bisschen extrem auftretende Alternative. Und angefangen hat das, sagt er, mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Du erinnerst dich, sie hat immer wieder von der Alternativlosigkeit von ihrer Politik geredet. Ich glaube, es hat schon ein bisschen vorher angefangen. Die Tendenz hat es insbesondere bei der EU schon vor der Angela Merkel gegeben. Du erinnerst dich an die Abstimmungen über den Maastricht-Vertrag zum Beispiel, nicht nur, aber in Frankreich, oder wo man einfach so lange abgestimmt hat, bis das Resultat so war, wie es der Elite gepasst hat. Und da erinnern sich die Leute dran. Das fährt einem ein, wenn man irgendetwas abgelehnt hat in einem demokratischen, in einem heiligen Akt. Und nachher hat das einfach keine Folgen. Das kann man nicht einfach so vergessen machen.
Ja, und es ist vor allem sogar in dem Land wie der Schweiz ist das passiert, oder? Ich meine, eben, dass zum Beispiel ein Volksentscheid wie Masseneinwanderungsinitiative, wo jetzt in der Verfassung steht und einfach völlig wirkungslos in der Verfassung steht. Es ist gar nichts passiert und alles da, was das Parlament dort umgesetzt hat, das ist ja ein Witz gewesen und man hat das damals schon gewusst, dass es ein Witz ist. Es hat überhaupt nicht irgendwie die Ziele erfüllt, wo der Bürger mit einer Mehrheit gesagt hat, Wetter. Ich meine, das ist eigentlich schon unglaublich und das hat es in der Schweizer Geschichte also nicht sehr häufig gegeben, wo man gesehen hat, es immer wieder gegeben. Also die Mutterschaftsversicherung zum Beispiel steht auch seit 1948 oder ist dort reingestanden in der Verfassung und es ist nichts passiert. Aber grundsätzlich ist das etwas, was sehr selten passiert. Und auch in der Schweiz, obwohl wir viele Sachen noch abstimmen können, auch dort gibt es einen grossen Teil der Bürger, die frustriert sind, die das Gefühl haben, ja, bringt ja gar nichts. Also die Wahlbeteiligung, die man ab und zu auch ein bisschen beklagt in der Schweiz, hat durchaus natürlich auch mit dem zu tun.
Das ist zweifellos so. Was er auch noch betont, das ist so ein bisschen der Elitendünkel. Also die Elite, die eben das Gefühl hat, insbesondere, aber auch da nicht nur in Großbritannien, alle die dummen, weisen, unterprivilegierten, armen Schnösel, also nicht Schnösel, sondern arme Leute im Norden von England, die sind sowieso zu blöd und die sind so blöd, die haben beim Brexit, haben die sogar noch für das Ausscheiden vom Vereinigten Königreich aus Europa gestimmt. Die sind einfach zu dumm, man muss die besser ausbilden, sprich an der Schule beeinflussen. Der Elitendünkel, der gehört man teilweise sogar in der Schweiz, habe ich den schon gehört, von Politikern im Bundeshaus. In Frankreich ist das mindestens so schlimm und auch in anderen Staaten gibt es so einfach eine Verachtung von den normalen Leuten und der passt natürlich komplett nicht zu einer Demokratie, wo halt leider alle dürfen abstimmen und wählen.
Genau, und das ist schon eklig. Also das haben halt die Eliten schon nie richtig gern gehabt. Da muss man natürlich sehen, Demokratie ist etwas, wo man erkämpfen hat müssen gegen die Eliten. Es gibt keine Eliten in Europa, die gesagt haben, ja, wir freuen uns, dass ihr könnt abstimmen könnt. Auch in der Schweiz hat das Ancien Regime, die alten Familien, die haben keine Freude gehabt, wo 1830 die liberale Bewegung sich durchgesetzt hat. Es ist überall gegen Widerstand durchgekämpft worden und es war immer der Widerstand von der Elite, wo man ganz klar sieht. Zum Beispiel ist, ein gutes Beispiel ist der Alfred Escher, der selber aus einer alten Familie gekommen ist. Niemand hat mir mehr gehasst im Establishment als der Alfred Escher, weil er nämlich eben seine eigenen Klassengenossen eigentlich fast verraten hat und eben der liberalen Bewegung sich angeschlossen hat. Das ist ein altes Thema. Und es ist in gewissen Ländern ein bisschen stärker. Also natürlich vor allem in den Monarchien hat man sich noch viel weniger abgefunden mit dem. Also Deutschland, Frankreich, Ja, Österreich, das sind alles eigentlich alte Monarchien, wo immer die Elite das Gefühl gehabt, wir wissen es ja besser. Und deshalb sind sie auch repräsentative Demokratien geworden, wo das Volk nicht direkt etwas sagen kann. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist richtig, die Entwicklung ist viel älter. Ich glaube, ich würde sie datieren, Anfang 90er Jahre fängt das an, mit dem Fall von der Berliner Mauer, wo eigentlich die Arbeiterbewegung, oder die Sozialdemokratie, die eine Arbeiterbewegung war, das hat geheissen, eine Bewegung von einfachen Leuten, völlig ihre politische Macht verloren hat. Sie ist übernommen worden von Leuten wie Tony Blair oder Bill Clinton oder auch ein Gerhard Schröder, wo alles eigentlich akademische Mittelschichtler gewesen sind, wo einfach gesagt haben, sie wissen es besser, was die einfachen Leute wollen. Und dann einfach eine Politik gemacht haben, wie ihnen gepasst hat. Und das Resultat ist, dass alle die sozialdemokratischen Parteien so ja nicht mehr gibt. Also sie sind alle, haben unglaublich brutal, müssen einen Preis dafür zahlen. Aber ich glaube eben, es hat dort eigentlich angefangen. Und während dem Kalten Krieg hat man eben auf die einfachen Leute müssen mehr Rücksicht nehmen, weil die Arbeiterbewegung ist viel stärker gewesen in allen diesen Ländern. Man ist wieder abgestraft worden ab und zu. Und jetzt, die einfachen Leute sind niemand mehr. Es sind alles Berufspolitiker. Es ist eine politische Elite, die in Europa Politik macht. Gut. Wenn ihr jetzt immer noch das Gefühl habt, ihr müsst gleich schlafen, obwohl ihr so viele Sorgen seht in Europa, also da muss man vielleicht mal auch sagen, so schlimm ist es dann wieder nicht. Also wir sind ja zuversichtlich, es kommt gut, wir merken ja, dass der Politikwechsel kommt, aber wer einfach sich wollte mal erholen von dem Europa, wo ab und zu uns Sorgen macht, der hört jetzt sehr gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, der Uli Maurer. Der Uli Maurer, das ist schon interessant. Der Uli Maurer, aus meiner Sicht einer der guten Bundesräte, die wir hatten in den letzten 30 Jahren, hat sich aus meiner Sicht also wirklich grosse Verdienste erworben. Einerseits bei den Finanzen. Die Finanzen, die sind in einem guten Zustand übergehen worden, abgesehen von Corona, da kann er nichts dafür. Und zweitens, bei Corona hat er eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, weil er im Bundesrat so ein bisschen die radikaleren Massnahmen verhindert hat. Er hat aber auch Fehler gemacht, da geben wir alle zu. Ich würde jetzt sagen, bei der CS hat er wahrscheinlich den Fall falsch eingeschätzt, hat ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein gezeigt, hat sie dort wahrscheinlich früher noch müssen intervenieren. Dort, glaube ich, durchaus hat er Fehler gemacht. Aber er gibt vor allem nicht nach. Er hat jetzt in einem Interview in der Sonntagszeitung sich nicht verteidigt, aber hat vor allem über Puck geredet, wo die CS untersucht hat und wo natürlich auch er nicht so gut weggekommen ist. Dominik, was ist da das Wichtigste?
Ja, er hat vor allem gesagt, er würde alles wieder gleich machen. Hat für mich aber ein bisschen tönt nach einer Verteidigung in Sachen Puck, oder? Auf der anderen Seite ist am gleichen Tag ist ein grosses Inserat erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung, wo er in die gleiche Demokratieproblematik hineingeht, nämlich unsere Freiheit ist in Gefahr, und wo er genau das betont, lustigerweise, oder? Wo der Oliver Zimmer in dem Interview gesagt hat, dass wirklich letztlich Demokratie und die Freiheit der Menschen in Gefahr ist, von Leuten, die sich anpassen wollen, eben die internationale Entwicklung. NATO-Annäherung hat er thematisiert, linke Medien, Corona-Massnahmen, Klimadebatten und Wokeness. Es war eine ganze Tour d'Horizon gewesen. Typisch für den Uli Maurer, aber auch halt eben wie immer, er trifft irgendwo durch den Nerv.
Genau, und er hat natürlich sehr viele Leute noch ein bisschen aufgeregt, weil er gesagt hat, in Deutschland sei die Entwicklung ganz, ganz negativ zu beurteilen, und dort ist er sicher ein bisschen, ja, da kann man sagen, ein bisschen weit gegangen, hat schon sehr zugespitzt, oder gesagt, das sei, man nähere sich dort einem totalitären System an. Das ist sicher übertrieben objektiv. Ich verstehe noch, was er meint, und ich finde, das ist ja das Wichtige. Das Motiv ist ja gewesen, er will ausdrücken, um was es geht. Dass wir nämlich wirklich eine Meinungsfreiheit haben, die unter Druck ist in Deutschland. Und zwar nicht in dem Sinn, dass die Leute ins Gefängnis kommen wie unter der DDR. Das hat er dann noch angezogen, das Beispiel. Er hat dann wirklich noch von der Stasi geredet und von der DDR. Und das ist alles weit, weit übertrieben. Weil so weit ist es wirklich noch lange nicht in Deutschland. In Deutschland kann man sagen, was man will. Und man kommt nicht ins Gefängnis. Das ist also schon wichtig. Man wird auch nicht gefoltert und man verschwindet auch nicht 20 Jahre in Bautzen. Also von dem her schon massiv übertrieben. Aber wo er recht hat, hat er schon recht, nämlich, dass der Meinungspluralismus gehört jetzt auch nicht gerade zu den Kernkompetenzen der jetzigen Bundesrepublik.
Ja, und ich meine, gleichzeitig eben ist es ein Interview erschienen mit dem früheren EU-Kommissar Thierry Breton, einem Franzose mit Steuersitz in Senegal, mit einem besonderen Deal dort. Der hat gesagt, ja, also wir können dann die Bundestagswahl schon annullieren, wenn sie nicht so rauskommt, wie wir wollen. Das hat man auch schon in Rumänien gemacht. Also in Rumänien, du erinnerst dich, die Wahl ist nicht so rausgekommen letztes Jahr und dort hat das oberste Gericht die vor kurzem als ungültig erklärt und die Rumäninnen und Rumänen müssen im Mai nochmal wählen wegen dem. Das ist der grosse Komplex, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, so ein ehemaliger EU-Kommissar, der geht sagt, wir tun die Bundestagswahl in einem anderen Land kassieren. Das finde ich, das ist unglaublich, dass er sich überhaupt getraut. Und man muss es halt irgendwo durch gleich ernst nehmen, auch wenn es nur ein ehemaliger Kommissar ist.
Genau, und der Unterschied finde ich jetzt gerade, mit Ueli Maurer regen sich dann alle auf, wenn er die Übertreibung bringt, oder? Wo aus meiner Sicht ziemlich klar eine Übertreibung ist und wo er ja nicht irgendwelche Massnahmen androht, wo irgendwie eben als totalitär müssen verstanden werden, sondern eigentlich einfach seine Sorge ausdrückt. Und der Herr Breton, das ist ein anderer Fall, der ist zwar auch ein ehemaliger Politiker, aber der sagt Zeug, wo er im Prinzip einen Vorschlag macht, wo er der EU sagt, ja, also wenn dann die Wahlen nicht so rauskommen, wie es uns passt, dann empfehle ich er als ehemaliger Kommissar, dass man dann die Wahlen durchkassieren. Das ist schon ein Unterschied, wirklich ein grosser Unterschied. Der Ueli Maurer hat keine Handlungsempfehlungen angegeben, sondern hat einfach seine Sorge ausgedrückt. Und der Herr Breton, der sieht da durchaus gerade einen politischen Handlungsbedarf. Finde ich einen riesen Unterschied. Aber der Herr Breton kann das sagen. Und niemand regt sich auf. Und bei Ueli Maurer, da regen sich die Leute wahnsinnig auf und drehen fast durch. Ich muss noch schnell etwas korrigieren. Das Interview, das wir jetzt besprochen haben, ist nicht in der Sonntagszeitung erschienen, sondern im Tagesanzeiger oder besser gesagt in allen den Etat-Media-Zeitungen. Von dem her noch schnell eine kleine Präzision. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Die SVP tut sich jedes Jahr am Anfang vom Jahr, im Januar, treffen in Bad Horn. Ich bin dort auch schon gewesen. Das ist sehr ein guter Anlass, ein interessanter Anlass immer, wo alle Leute von der SVP, die eine Rolle spielen in der Partei, Kader, Nationalrat, Bundesrat, Ständerat und so weiter, Parteipräsident kommen und wirklich eben gute Diskussionen führen und auch immer Gäste einladen. Und zwar Gäste, die nichts zu tun haben mit der SVP, die ganz andere Meinung können sein als die SVP und trotzdem zu Wort kommen und wirklich lange Diskussionen können auslösen. Das ist immer sehr interessant. Jetzt hat die SVP einen kleinen Fehler gemacht, den ich, gib's zu, letztes Jahr auch die ganze Zeit gemacht habe. Die SVP fordert jetzt den Rücktritt von der Viola Amherd. Der Unterschied ist, ich bin Journalist und wir Journalisten können sagen, was wir wollen. Das ist ja der Witz von der Meinungsfreiheit. Eine Bundesratspartei, die eine andere Bundesrätin von einer anderen Partei zum Rücktritt auffordert, ist nicht so häufig.
Ja, sehr selten und vor allem ist es meistens ein Bumerang. Und ich sehe, Markus, du hast Angst, oder? Weil jetzt die SVP die Forderung gemacht hat, dass dann auch die Prophezeiung von uns nicht eintritt, dass sie noch bleibt, weiss nicht wie lange. Also es ist, wenn, wir müssen es wirklich den Zuhörern sagen, also wenn wir wieder falsch liegen, ist das nur wegen der SVP. Die SVP sagt ja, Viola Amherd sei ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz geworden. Sie unterhöhle das Fundament für unsere sichere, neutrale und freie Schweiz. Das hat natürlich mit dem Problem im VBS zu tun. Und die allerletzte Geschichte ist, dass man sich jetzt die Ausgangsuniform spart und das nicht mehr macht. Finde ich auch wahnsinnig schade, weil es ist wichtig, dass unsere Soldaten anständig aussehen, wenn sie in den Ausgang gehen. Ich habe das immer komisch gefunden, wenn man sie in den Ausgang hat lassen, im Kampfanzug, das finde ich nicht richtig, sondern man muss eine Gattung machen, aber vielleicht bin ich altertümlich. Aber Drohnen, die müssen begleitet werden durch Helikopter und so, und dann halt vor allem, was der SVP in die Nase sticht, dass die Viola Amherd bei jeder Gelegenheit näher an die NATO hin will. Und darum fordert sie abtreten, Frau Bundesrätin Amherd, und zwar schnellstmöglich. Damit können sie der Schweiz einen letzten Dienst erweisen.
Genau, und eben die SVP hat jetzt den Dienst unserer Schweiz nicht erwiesen, weil es ist einfach ein bisschen so, Bundesräte tun immer ein bisschen sauer reagieren oder säuerlich reagieren, wenn sie gedrängt werden zum Rücktritt. Und eben ab und zu kann man das einsetzen mit bewusst. Oder man ist eben so dumm wie der Markus Somm und sagt es einfach, weil er Nerven nicht mehr behalten kann. Aber bei der SVP muss man sich das schon überlegen. Also ich muss sagen, jetzt hat man wahrscheinlich darum her noch mal 2 Monate länger im Amt gehalten. Kann auch ganz anders rauskommen. Mein Eindruck ist, dass Viola Amherd will gar nicht mehr von der Hochebene, die sie jetzt war, als Bundespräsidentin, die sie ganz offensichtlich gern gemacht hat, gern die internationalen Treffen, Bürgerstock, ein grosser Höhepunkt von ihrer Karriere. Sie hat sehr viele Politiker im Ausland kennengelernt, hat dort gute Gattung können machen aus ihrer Sicht, hat vor allem auch die Verhandlungen können abschliessen mit der EU, das ist ihr ja auch ganz wichtig gewesen. Ja, ich kann mir gleich vorstellen, dass es gleich so wird sein, dass sie wird aufhören, aber das wird das erst nach Davos dann bekannt geben, weil ja, jetzt wieder in die Erniederungen von diesen Kampffahrzeugen und Drohnen und Handgranaten und
ganz schlimm.
Das Militär, ich glaube, da hat sie gar keine Lust mehr. Die hat jetzt eine andere Welt kennengelernt, die viel interessanter ist für Politiker, wo man vielleicht auch ein bisschen weniger Widerstand erlebt, muss man auch sagen, sondern das ist immer ein bisschen das Treffen unter Gleichgesinnten. Das ist ja genau das Problem, das Oliver Zimmer angezogen hat. Oder? Das politische Establishment ist sich in vielen Sachen einfach einig. Einfach einig. Ich meine, in Europa gibt es niemanden, der die NATO in Frage stellt. Ich bin auch für die NATO, aber wenn man halt die ganze Zeit mit diesen Ministern rumhockt, dann hat man das Gefühl, wir müssen jetzt auch noch unbedingt in die NATO. Da hast du einen interessanten Gedanken noch geäussert. Dominik, willst du ihn schildern? Nämlich Donald Trump hat ja auch sich als absoluter neuer Fan von der NATO erwiesen, aber es wird teuer.
Es wird teuer. Es kursieren jetzt also Zahlen, dass der Trump und seine Administration von den NATO-Mitgliedern bis zu 5% vom Bruttoinlandprodukt fordern. Das Militärausgaben natürlich gerne in den USA. Und Nachdruck verleiht hat dem ein Berater von ihm, also der nächste engste Wirtschaftsberater von Donald Trump, der Stephen Miron, hat am Wall Street Journal gesagt, ja, wären das nicht mich? Also wer, und er hat es eben nicht nur auf NATO bezogen, wer unter dem amerikanischen Verteidigungsschirm, Defense Umbrella, sich da müsse, wenn er die finanziellen Ziele nicht erfülle, mit 20% Zoll rechnen. Und das könnte durchaus auch für die Schweiz gelten. Und das ist ja lustig, dass die Leute, oder, wenn, dass man immer näher an die NATO angehen, sich dessen nicht bewusst sind, dass dann reden wir nicht mehr von 1%, ob man das bis 2030 erfüllt oder 2035. Karin Keller-Sutter und Konsorten aufpassen. Dann reden wir eben von 5% und dann müssen wir noch ganz viel mehr sparen in der Bundeskasse als die irgendwie, was haben wir, 110 Millionen am Schluss in der Entwicklungshilfe gespart, damit wir 500 Millionen mehr haben können ausgeben bei der Armee. Das wird dann irgendwann einmal lächerlich oder respektive eben sehr teuer. Und ich glaube nicht, dass Viola Amherd wirklich an das denkt, wenn sie immer näher an die NATO anrutscht.
Genau, und vor allem auch die, es geht ja nicht nur um die Annäherung an die NATO, es ist ja auch eine Art von Internationalisierung, die eben gewisse Kreise in der Schweiz ja immer begrüssen. Aber jetzt ist das auch eine Internationalisierung, wo ich weiss nicht, ob die Leute das wirklich wollen. Gerade die Linken wollen das tot sicher nicht, dass unsere Armee nachher 5% vom BIP verschlingen soll. Das kann man fast nicht vorstellen. Und ist ja immer schwer zu sagen beim Trump, was bleibt übrig von dieser Drohung. Das ist ja immer ein bisschen so, dass er den Stein zuerst mal weit wirft. Aber umso weiter, dass er wirft, umso klarer ist, er wird nicht mit 2% sich zufrieden geben. Also 3% wird es ziemlich sicher. Und was ich auch interessant finde, ist ja da die Formulierung, die du vorher gesagt hast, dass eben Länder auch betroffen sind, wo jetzt Trittbrettfahrer sind, was Sicherheit betrifft. Und das sind wir. Wir sind Trittbrettfahrer. Ihr wisst es gar nicht. Wir sind Schmarotzer. Wir sind richtige Schmarotzer. Wir haben eine kleine Armee, zahlen fast nichts. Und die amerikanischen Bürger, die amerikanischen Steuerzahler zahlen das für uns. So ist es einfach. Und schon das ist ein Missstand. Das sollte man schon lange etwas daran ändern. Gut.
Aber ja. ich finde es gut, weil wenn man dann 3 oder 5% zahlt, dann langt es auch sicher wieder für Ausgangsuniformen. Das finde ich super.
Genau. Und vor allem kann man sich dann ein Vorbild nehmen an der amerikanischen Ausgangsuniformen. Oh, ja. Die sind dann schön. Die machen dann wirklich noch eine Gattung. Und du hast nämlich schon recht, oder? Eine Armee, die etwas auf sich haltet. Ja, weiss, es ist wichtig, wie der Bürger in Uniform wirkt. Und einfach, wenn er da irgendwie mit dem Kampfanzug rumsäckelt, das ist nicht das Gleiche. Abgesehen davon wirkt das auch viel militaristischer, als wenn die Leute eben wirklich in einer schönen Ausgangsuniform kommen. Gut, das war es heute von Dominik und Feusi und Markus Somm. Bern einfach auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet. Würde uns sehr freuen. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr früher ab und zu in der Ausgangsuniform von der Armee rumgelaufen seid. Das war ein Ehrenkleid gewesen. In dem Sinn, macht's gut. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch